Ja, schön wieder hier zu sein. Ich habe so im Vorfeld drüber nachgedacht und habe festgestellt, es ist fast auf den Tag genau 7 Jahre, wo ich das letzte Mal hier vorne gestanden bin. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube sogar, dass auch der Eckhard damals die Leitung hatte. Insofern finde ich, ja, der Kreis schließt sich schön. Allerdings heute einen ganz anderen Anlass. Ganz anderes Thema, wie ihr sehen könnt, gefährliche Glaube. Und da ist ja jetzt nicht die Rede davon, dass das, was wir glauben, gefährlich ist, obwohl das natürlich auch der Fall ist. Aber es geht vielmehr darum, dass es gefährlich ist, zu glauben. Dass Menschen weltweit, und wir reden jetzt nicht nur von ein paar hundert oder ein paar tausend, wir reden jetzt von über 100 Millionen Christen, die weltweit in über 60 Länder dieser Welt deswegen verfolgt werden, deswegen umgebracht werden und in den schlimmsten und schwierigsten Umständen leben, weil sie sagen, Jesus, du bist der Herr, Majestät, dein Leben, die du mir gegeben hast und dass du auferstanden bist von den Toten, das ist die Grundlage meines Lebens und ich werde dich nicht verleugnen. Ich werde zu dir stehen, ich werde an dich festhalten und deswegen, genau deswegen werden sie verfolgt, werden sie unter unvorstellbare Bedingungen müssen sie leben. Und das können wir uns hier eigentlich kaum vorstellen. Der Preis, den unsere Geschwister bezahlen müssen, dafür, dass sie an Jesus glauben. Und weil es so unvorstellbar ist, geben wir als Organisation Open Doors auch jedes Jahr so einen Weltverfolgungsindex heraus, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Ihr könnt es hier sehen. Da sind eben die Top 50 Länder aufgeführt. Wir führen jedes Jahr so eine Rangliste. Ich stelle mich lieber hier auf die Seite. Wir führen jedes Jahr so eine Rangliste, wo wir dann einfach sehen können, in welche Länder werden Christen am allerhärtesten verfolgt. Und ich will jetzt nicht zu viel darüber sagen, sondern ich möchte euch einfach mal kurz einen Videoclip zeigen. Und dann bekommt ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür, was so dahinter steckt und was es bedeutet, verfolgt zu werden.
Weltweit werden Millionen von Christen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Open Doors erstellt jedes Jahr den Weltverfolgungsindex, um die Öffentlichkeit auf die 50 Länder aufmerksam zu machen, in denen Christen die stärkste Verfolgung erleiden. Dies sind die 5 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Platz 5, Syrien. Christen inmitten des Bürgerkriegs sind ohne Schutz islamistischen Milizen wie dem Islamischen Staat oder Al-Nusra ausgeliefert. Sie stehen zwischen allen Fronten, während sie versuchen, Christen wie Muslimen in ihrem Umfeld trotz der Wirren des Krieges in ihrer Not zu helfen. Platz 4, Afghanistan. Alle afghanischen Christen haben einen muslimischen Hintergrund. Sobald bekannt wird, dass ein Muslim den christlichen Glauben angenommen hat, wird er durch Gesellschaft und Familie angefeindet, mit dem Tode bedroht und teilweise sogar durch die eigene Familie ermordet. Platz 3, Eritrea. Das Regime in Eritrea betrachtet die christlichen Gemeinden als eine Gefahr für den Staat. Pastoren, Kirchenleiter und Gemeindemitglieder werden ohne Gerichtsverfahren inhaftiert und zum Teil in Schiffscontainern oder unterirdischen Verliesen eingesperrt. Viele Christen erleiden Folter, um sie zu zwingen, ihren Glauben aufzugeben. Nicht wenige sterben an den Folgen der Haft. Platz 2, Irak. Der Islamische Staat hat große Teile des Iraks unter seine Kontrolle gebracht. Christen stehen hier in akuter Lebensgefahr und werden gezielt verfolgt. Aber auch in den anderen Teilen des Landes stehen sie im Fadenkreuz von Islamisten. Zehntausende Christen sind innerhalb des Landes auf der Flucht und viele von ihnen verlassen den Irak in Richtung Europa. Waren im Jahre 2003 noch über 1 Million Christen im Irak, sind es heute nur noch weniger als 300.000. Platz 1, Nordkorea. Bereits zum 14. Mal in Folge steht Nordkorea auf Platz 1 des Weltverfolgungsindexes. Unverändert verfolgt das Regime Christen als Staatsfeinde. Der Besitz einer Bibel bringt ganze Familien in Lebensgefahr und Zehntausende Christen werden in Arbeitslagern zu Tode gequält.
Ja, einen kleinen Ausschnitt. Das, was wir uns ja kaum vorstellen können. Und wir merken, so bis, es gibt ja einige Ausnahmen, wie jetzt Nordkorea oder manch buddhistische und hinduistische Länder, aber in der Regel sind es meistens muslimische Länder, wo Christen aufgrund des Islams so gefoltert und ausgegrenzt und umgebracht werden. Wenn wir von Ausgrenzung, Gefängnis, Folter und so weiter sprechen, weil Verfolgung hat ja auch verschiedene Gesichter. Das ist ja nicht so, dass man immer einfach nur umgebracht wird, sondern man wird von der Familie ausgegrenzt. Jemand, wir sprechen von MBBs, also Muslim Background Believers, Muslime, die dann konvertieren zum Christentum, sie werden meistens sofort von ihren Familien ausgeschlossen. Eltern sagen ihren Kindern, du bist nicht mehr mein Kind, hau ab. Sie verfolgen ihre Kinder, bringen sie um, vergiften sie, töten sie. Und viele müssen sofort fliehen und sind natürlich vollkommen ausgeliefert. Sie können oft kein Geld verdienen, sie dürfen manche Berufe nicht ausüben. Kinder dürfen oft nicht zur Schule gehen, alleine deswegen, weil sie Christen sind. Haben sie keine Perspektiven, keinen Schulabschluss, kein Studium, keinen Job. Ihnen wird vollkommen den Weg versperrt für ein Leben, wie es für uns hier völlig normal ist. Oder sie kommen ins Gefängnis und im Gefängnis werden sie gefoltert, umgebracht. Das ist der Preis, den sie für Jesus Christus, für ihren Herrn bezahlen und oft auch gerne. Dass sie sagen, ich freue mich, für meinen Herrn Jesus leiden zu dürfen. Ich erachte es als eine Ehre. Ist übrigens keine unübliche Sichtweise, sondern wir finden es im Neuen Testament ganz, ganz oft. Vielleicht ist es eher nur eine Sichtweise, die uns hier im Westen verloren gegangen ist, weil es uns einfach zu gut geht. Irak, Platz 2. Also ich werde jetzt heute nur über zwei Länder sprechen, Irak und Syrien. Ich habe ja gehört, hier sind auch ein paar Flüchtlinge oder wie ich es gern zu sagen pflege, Angekommenen. Da sind ein paar Angekommenen hier und es werden noch mehr kommen, noch mehr werden ankommen. Circa 100 Leute aus diesen Ländern. Und vielleicht ist dann auch interessant, so ein bisschen zu verstehen, wo kommen sie her, wie ticken sie so ein bisschen, was haben sie dort erlebt, was bringen sie mit, auch an Gepäck. Irak Platz 2 auf unser Weltverfolgungsindex. Und man muss einfach, um dieses Land zu verstehen, wissen, in den letzten 15 Jahren haben 70% aller Christen dieses Land verlassen. 70%. Knapp 1 Million Christen waren dort und heute sind es nur noch ungefähr 250.000. Vielleicht kann man sich das so besser vorstellen. Man meint es nicht, da sind aber tatsächlich 100 Smileys. Und damals, 2003, waren noch 2,6% Christen im Land. Also, dass sich ein Christ, einen anderen Christ trifft im Land, ist ja schon relativ schwierig. Heute sieht es so aus. Nicht sehr schön. Da sagt ein Pastor in Irak einmal, hier Christ zu sein ist wirklich schwierig. Sonntags taufe ich 15 Geschwister. Eine Woche später im Gottesdienst leben nur noch 3. Wenn man sich das hier vorstellt, sonntags ein paar neue Gäste, sie kommen zum Glauben, sie werden getauft und eine Woche später sind nur noch 3 da. Nicht, weil sie jetzt in eine andere Gemeinde sind, weil es woanders vielleicht schöner ist, sondern weil sie nicht mehr leben. Und wieso hat sich das in den letzten 12 bis 24 Monaten so verschlimmert? Ich denke, wir haben in den Medien ja schon einiges gehört. IS 2014 in Mosul eingegangen. Weiß nicht, wer das weiß. Mosul, ja, eine richtig historische Stadt. Da ist ja der Prophet Jona gewesen, als er die Stadt zur Buße aufgerufen hatte, Nineveh. eine historische Stadt und der Islamische Staat marschiert 2014 dort ein. Und innerhalb einer Woche haben 500.000 Menschen, also 500.000 Menschen, diese Stadt verlassen. Sind sie alle auf der Flucht? Wir denken, oh, 100 Leute in unserer Stadt, die irgendwie jetzt Hilfe brauchen. Ja, 500.000 weg und müssen irgendwo hin. Und das sind ja nicht nur Muslime, sondern auch Christen. Und die Christen haben natürlich eine Woche Frist bekommen und gesagt, ja, du hast eine Woche Zeit. Entweder du konvertierst zum Islam oder du bezahlst eine Kopfsteuer. Die meisten können das natürlich gar nicht bezahlen, das ist zu viel Geld. Wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich in Mosul heute nur noch 2 oder 3 Christen sind. Alte Leute, die nicht fliehen konnten und die auch das Geld hatten, dieses Kopfgeld zu zahlen. Sonst entweder konvertieren oder du wirst umgebracht. Wir geben euch eine Woche Zeit, damit ihr fliehen könnt, damit ihr euch retten könnt. Und so sind Millionen von Flüchtlingen überall von Irak und aus Mosul und die verschiedenen Städte geflohen, meistens in diese Kurdengebiete im Norden Iraks. Viele sind in Erbil, dieser Stadt Erbil, angekommen. Ungefähr 1 Million Flüchtlinge in dieser Stadt und um diese Stadt herum. Und wir beschweren uns hier in Deutschland. Und von dieser 1 Million Flüchtlinge sind ungefähr 130.000 in Erbil Christen. Und es ist natürlich nicht so einfach in so ein Land. Die Flüchtlinge kommen überall hin. Sie sind da in diesem Kurdengebiet. Sie können nicht unbedingt Kurdisch sprechen. Das heißt, die Kinder können auch dort nicht in die Schule gehen und einfach ohne Probleme einen Anschluss finden. Und dann kommt noch der Krieg in Syrien. Viele sind ja nach Syrien geflohen. Ja, dann ist Krieg in Syrien. Ja, wo sollen sie jetzt hin? So strömen sie nach Europa, nach Deutschland, überqueren das Mittelmeer und so weiter, weil sie einfach nicht mehr wissen, wohin. Da fiel mir so ein Bibelvers ein aus Amos 5, Vers 19. Es ist wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm der Bär. Aber er kommt noch nach Hause und stützt sich an der Mauer, dann beißt ihn die Schlange. Da flieht man aus Mosul vor dem Löwen, kommt dann vielleicht nach Syrien, aber dann kommt der Bär. Man schafft es übers Mittelmeer nach Deutschland, dann beißt einem hier die Schlange, weil die Christen, die dann dort verfolgt wurden, in den Flüchtlingshäusern hier in Deutschland auch verfolgt werden. Auch wenn die FAZ-Zeitung natürlich alle Erhebungen dementieren wollen, aber wir wissen ja, wie einseitig die Medien sein können. Deswegen brauche ich dazu nicht viel zu sagen. Aber nicht alle fliehen. Vorhin, Eckhard, du hast es vorhin vorgelesen, viele dieser Christen kommen nach Deutschland, aber sie fliehen nicht alle. Es sind sehr viele Christen, die sagen, ich hätte die Möglichkeit gehabt zu fliehen, aber ich bleibe. 250.000 sind einfach zu wenig. Was passiert mit so einem Land, wenn gar keine Christen mehr da sind? Wir sind doch das Licht der Welt. Hier in Kandern oder in Mosul oder in Erbil oder sonst irgendwo. Wenn das Licht nicht da ist, dann wird es vollkommen Finsternis sein. Und sie wollen bleiben, sie wollen weiter leuchten. Und da zum Beispiel diese dominikanische Nonne Hayat, sie war in Mosul, als der Islamische Staat hineinkam, sie mit ihren ganzen Orden geflohen, in Erbil angekommen. Und es war schrecklich. Und da erinnerte sie sich an 3 Dinge, die sie gelernt hat. Unter anderem, für uns auch sehr interessant, da können wir ja auch etwas da mitnehmen. Sie sagte, als Schwester hat sie die 3 Dinge gelernt. Erstens, schaue nicht zurück auf das, was passiert ist. Und zweitens, frag dich oder ich soll mich fragen, was Gott mir heute sagen will. Nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen und sagen, Gott, was willst du mir sagen? Und dann nicht zu Hause kontemplativ auf dem Stuhl sitzen und Gott fragen, was er dir sagen möchte, sondern hinausgehen zu den Menschen Und genau das hat sie getan, obwohl es völlig hoffnungslos war in dieser Region. Und da begann sie so eine ganz kleine Gebetsgruppe zu starten, wie so ein kleiner Same, den man in die Erde pflanzt. Und da kamen nur ein, zwei Leute. Und plötzlich fing es an zu wachsen. Und es fing an zu wachsen. Und irgendwann mussten sie die Gebetsgruppe woanders hin verlagern, weil sie nicht mehr genug Platz hatten. Und es wuchs und wuchs und wuchs. Inzwischen hat man ein Gebetshaus gebaut in Erbil, wo Tausenden sich versammeln, um zu beten. Ein muslimisches Land. Also es passieren auch wunderbare Dinge. Wir haben Mitarbeiter da gehabt in diesem Gebetshaus und unterstützen auch diese Nonne da. Und sie hat gesagt, ich zitiere, wir spüren die Kraft eurer Gebete. Sie helfen uns sehr. Bitte betet weiter. Denn eure Gebete sind das Brot, von dem wir leben. Das Brot, von dem wir leben. Es muss natürlich nicht eine Nonne sein, man muss nicht ein Gebetshaus bauen, wo ganz viele Leute hinkommen und beten können und so weiter, sondern manchmal sind es auch die ganz kleinen Dinge, wie hier der Edmund. Man sieht, wie stolz er da steht. Er ist auch geflohen aus Bartella, ein Nachbarort von Mosul, war ein Jahr lang mit seiner Familie unterwegs, in Zelten und so weiter. Und war mir diese Situation einfach unzufrieden. Er sagte, ich möchte meine Familie selber versorgen. Ich möchte die Verantwortung für meine Familie, mein Leben selber tragen. Ich möchte nicht so in dieser Abhängigkeit von Hilfsorganisationen und so weiter sein. Und dann hat er von einem Freund gehört, dass mit Partnerorganisationen, mit denen wir da vor Ort arbeiten, dass es so Mikrokredite gibt zwischen 5.000 und 7.000 Dollar. Und die haben dann die Möglichkeit, innerhalb von 2,5 Jahren das zurückzuzahlen. Und es ist wirklich unglaublich, dass die meisten tatsächlich in dieser Frist das Geld auch zurückbezahlen. Und hat so einen Mikrokredit bekommen und hat so einen Supermarkt eröffnet. Und da steht er stolz bei der Eröffnung, die Regale schön eingeräumt. Und er freut sich und hat Mut geschöpft und ist wirklich dankbar, dass er sich und seine Familie versorgen kann. Er freut sich aber auch, dass er anderen helfen kann. Leute kommen dahin, sie kommen ins Gespräch, sie fragen, wie das passieren konnte, dass er da eine Existenz aufbauen konnte und er kann ein Zeugnis für Jesus sein. Er kann Leute, die vielleicht das Geld nicht haben, kann er helfen und ihnen Dinge mitgeben. Es sind so kleine Geschichten, aber Hoffnungsfunken, die zeigen, ja, die Verfolgung in diesen Ländern, das ist schlimm, aber Gott schreibt seine Geschichte immer noch in diesen Ländern. Und schreibt manchmal Geschichten, da würden wir uns vielleicht solche hier wünschen. Wie ich sagte, Gottes Wirken ist sichtbar. In Erbil, wo diese Nonne Hayat lebt, aber die Geschichte von Zila und Yusuf zum Beispiel, das möchte ich euch gerne so mitgeben. Ich möchte nicht nur so das Schlimme erzählen, weil das hören wir ja genug. Wir sehen das in den Medien, schlechte Nachrichten haben wir mehr als genug. Ich möchte euch von dem erzählen, was Gott tut. Zila und Yusuf wohnten in Karakosch und der Islamische Staat ist ja auch da reingekommen und da mussten sie fliehen. Und die Leute rannten auf der Straße, Panik überall, Zila, völlige Ruhe, keine Angst, weil Jesus ihr begegnet ist. Zum zweiten Mal schon. Das erste Mal, als sie in Bagdad lebten, hat sie einen Traum gehabt. Da ist ihr Jesus in einem Traum erschienen und zeigte ihr, wie Soldaten in die Stadt reinkommen. Und Jesus sagte ihr, pass auf, das ist nur das kleine Übel. Aber hab keine Angst, ich bin bei dir. Und eines Tages kamen die Soldaten. Und da erinnerte sie sich, ja, Jesus hat es mir gezeigt. Und hat gesagt, ich soll keine Angst haben, ich bin bei dir. Und dann sind sie geflohen. Sie wohnte dann mit ihrem Mann bei ihren Schwiegereltern in Karakosch. Und da bekam sie einen zweiten Traum. Wieder Soldaten, die hineinkommen. Und Jesus sagte, das ist das größere Übel jetzt. Habt aber keine Angst, ich bin bei dir. Und an dem Tag, wo sie ihr neues Zuhause fertig eingerichtet hatten und ihr neues Zuhause beziehen wollten, zog der Islamische Staat in Karakosch ein. Und Sila sagte unserem Mitarbeiter, es war, als ob ich mein Zuhause für den IS einrichtete. Und so packten sie ihre Sachen und flohen. Überall Panik, sie völlig beruhigt. Sie weiß, Jesus ist bei mir. Und so fuhren sie, sind die Checkpoints durch und irgendwann geht gelbe Tankanzeige an. Wir müssen tanken. Naja, da stehen bleiben möchte man jetzt nicht unbedingt. Und sie fing an zu beten, oh Herr, bitte, wir brauchen eine Tankstelle. Wir brauchen eine Tankstelle. Und dann kam eine Tankstelle irgendwann, beziehungsweise sie kam ja auf der Tankstelle an. Und da konnten sie aber nicht tanken. Ihr Mann kam fluchend aus der Tankstelle heraus, weil sie nur Coupons entgegennehmen und kein Bargeld. Aber sie hatten nur Bargeld. Und sie sagt, bitte, bitte, Yusuf, hör auf zu fluchen. Und sie betete. Und dann kam ein Tanklastwagen angefahren. Ihr Mann sprang auf der Straße, hielt den angehalten. Der war bereit, Bargeld anzunehmen. Sie konnten tanken und konnten dann eben nach Erbil fliehen. Heute wohnen sie in einem Haus, die sie mit zwei anderen Familien teilen. Denn das gehört zu unseren Hilfsprojekten, dass wir zum Beispiel die Pastoren und die Gemeinden dort vor Ort Geld geben, damit sie die unfertigen Betonbauten, die da überall stehen, mieten können. Und so können Christen dann zumindest ein Dach über den Kopf haben. Sie kleben dann die Fenster zu mit Folien und legen dann Teppiche rein und so weiter. Aber sie haben ein Zuhause. Und da wohnen sie und teilen jetzt das mit anderen Geschwistern. Aber es gibt, und das ist das Schöne, enorme Wachstum. Enorme Wachstum in diesen Ländern. Da kommen so viele Leute in die Kirchen hinein. Muslime kommen, sie bringen ihre Kinder und sie sagen, bitte, bringt unsere Kinder lieber bei. Wir können das nicht. Wir können das nicht. Ein Pastor vor Ort sagte, die Muslime, die hier zum Glauben an Jesus kommen, haben von Beginn an ein völlig anderes Verständnis bezüglich Nachfolge. Was es bedeutet, Jesus zu folgen, nachzufolgen. Sie sind bereit, für ihren Glauben zu sterben. Hier ist eine große Ernte. Diese neuen Christen werden zu Verkündigern im gesamten Nahen Osten. Gott weckt seine schlafende Gemeinde. Ein neues Volk mit einem neuen Glauben ist geboren. Und jetzt möchte ich gerne wechseln nach Syrien. Ihr seht oben das Bild da. So sieht es in Erbil heute aus. Keine Zelten mehr. Inzwischen Container, Satellitenschüsseln, Strom und alles. Das Bild unten, das ist in Libanon, an der syrisch-libanesischen Grenze. Die meisten Christen aus Syrien fliehen inzwischen da raus nach Libanon. Da sind noch Zelten, da ist wirklich, herrschen wirklich noch erbärmliche Zustände. Syrien 2012, 1,9 Millionen Christen. Und heute sind es nur noch 772.000. 4% der Bevölkerung macht's aus. Und ich will auch da jetzt nicht so viel sagen, sondern ein Video zeigen, der jetzt nicht mehr hier drin ist. Gut, ist okay. Ich erzähle euch die Geschichte von Pastor Boutros. Pastor Boutros, er ein Mann, der für mich ein sehr, sehr großes Vorbild ist. Und ich denke, für jeden Pastor, auch hier in Deutschland, für jeden einzelnen Christ, der ein Vorbild sein sollte. Das ist übrigens nicht er, sondern das ist eine Flüchtlingsfamilie. 2012 kam nach Tartus 16 Familien, als der Krieg in Syrien begann. 16 Familien, ist nicht viel. Vielleicht 50 bis 100 Leute, kommt darauf an, wie viele Kinder sie haben und wie viele Singles und Alleinerziehenden oder wie viele Waisenkinder noch dabei sind. Und er sagte, als sie kamen, standen sie als Gemeinde vor der Entscheidung. Sie müssen sich jetzt entscheiden, werden wir jetzt helfen oder nicht? Ich meine, sie haben ja jetzt nicht unbegrenzt Mittel, mit denen sie helfen konnten. Also es war eine existenzielle Frage für sie. Und dann dachte er über dieses Ereignis in der Bibel, Jesus mit seinen Jüngern, den ganzen Tag tausenden Leute. Und die Jünger sagten Jesus, die Leute haben Hunger. Ist ja schon ein guter Ansatz, ne? Die Leute sind bedürftig, schick sie doch fort. Sie sollen sich was zu essen suchen in den umliegenden Orten. Und da sagte Jesus ja, nein, gebt ihr sie, was sie brauchen. Und Pastor Boutros hatte das Gefühl, als ob Gott ihn sagte, schickt diese Leute nicht fort, gebt ihr sie, was sie brauchen. Du bist jetzt dran, ihr als Gemeinde seid jetzt dran. Und dann haben sie die 16 Familien aufgenommen. Heute, 4 Jahre später, sind es nicht 16, sondern 3.500 Familien. Mal ganz konservativ gerechnet, kommen wir auf 17.000, 18.000 Menschen. Und eine Gemeinde kümmert sich um diese Menschen. Und es begann auch ganz klein. Es begann ganz klein, dass sie so ein kleines Team zusammengestellt haben. Da war ein Arzt dabei, ein paar Kindergottesdienstmitarbeiter, dann Mann und Frau als Seelsorger. Und dann sind sie zu diesen Menschen gegangen. Von Haus zu Haus. Der Arzt hat die Kinder und die Erwachsenen erstmal untersucht, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben die Kindergottesdienstmitarbeiter die Kinder genommen, gespielt und sich mit den Kindern beschäftigt, damit man mit den Erwachsenen alleine sein konnte. Und am Anfang haben die Leute nicht erzählen wollen, die waren skeptisch, sie dachten, oh, was wollen die Christen? Aber sie haben mit der Zeit gemerkt, sie waren nicht einfach Mittel zum Zweck. Missionsobjekte. Sondern diese Liebe war ehrlich, aufrichtig und echt. Und dann haben sie angefangen, sich zu öffnen. Sie haben Vertrauen fassen können. Und dann haben sie angefangen zu erzählen. Und sie haben Dinge erzählt, das haut einem dann um. Pastor Boutros sagte selbst, für ihn das Allerschlimmste, die Kinder. Die Kinder, die viele Waisenkinder, die nachts schreiend aufwachen. Von Albträumen geplagt. Weil diese kleinen Kinder zuschauen mussten, wie ihre Eltern enthauptet wurden, hingerichtet wurden. Die ganze Familie und die sind ganz alleine. Niemand. Das macht ihn fertig, sagt Pastor Boutros. Nicht wissend, wie sie wirklich helfen können. Viele gehen auch weg, vor allem die jungen Männer. Die jungen Männer, weil sie mit dem Studium fertig sind oder wenn sie nicht studieren, dann müssen sie in die Armee. Und sie sagen, ich will aber nicht kämpfen. Um nicht kämpfen zu müssen, hauen sie ab. Aber das sind gerade die jungen Leute, die man braucht, um das Land wieder aufzubauen. Um wieder Hoffnung zu bringen, um da zu arbeiten. Und dennoch sagt er, es hat unser Gemeindeleben komplett verändert. Wir feiern nicht sonntags jetzt ganz traditionell unsere Gottesdienste, so wie wir es immer getan haben. Wir müssen ja vorstellen, hier in Syrien, da sind Kirchen, die sind so alt wie das Christentum selbst. Wir sagen, oh, der Dom und so weiter ist so alt. Aber in Damaskus, da gibt es Kirchen oder gab es Kirchen. Da ist vielleicht der Apostel Paulus selbst drin gesessen. Als er sein Augenlicht wiederbekam. Und er sagt, es ist nicht mehr wie bisher. Jetzt wird unser Gottesdienstsaal benutzt als Essensausgabe, als Lager, als Schlafplatz und sonntags feiern wir auch noch Gottesdienst da drin. Sie mussten viel umdenken. Und Gottes Geist wirkt auch in Syrien. Wie die Geschichte von einem jungen Arzt, Mohammed. Der hat gehört von einer Muslima, eine schwangere Muslima, die von einem Wunder erzählte. Und das wollte er nachgehen und hat die Frau dann getroffen, die Geschichte gehört, ja, schwanger, war im Krankenhaus, keine Herztöne mehr. Und die Frau natürlich völlig verzweifelt. Und wenn man völlig verzweifelt ist, wenn man nichts mehr hat, woran man sich festhalten kann, da hörte sie, es gibt Christen. Sie beten und Dinge passieren. Und dann ist sie in die Gemeinde gegangen. Man hat für sie gebetet, sie ging ins Krankenhaus, Herztöne völlig normal. Und der Mohammed, dieser junge Arzt, konnte das nicht glauben und gesagt, ich möchte dich selber untersuchen, ich will das mit meinen eigenen Augen sehen. Hat sie untersucht, völlig normale Herztöne. Und so bekehrt er sich, von dieser Wunder überwältigt. Und einige Zeit später wurde er festgenommen und kam mit einigen Leuten dann ins Gefängnis, fälschlicherweise, und saß dann da im Gefängnis mit seinem Kopf so zwischen den Beinen. Und da war so ein Scheich, sagte, was ist mit dir los? Wieso bist du so traurig? Es dauert doch nur noch ein paar Tage, dann sind wir wieder frei. Wir haben doch gar nichts gemacht. Dann schaut er hoch und sagt, ich bin doch gar nicht traurig, ich bete. Wie du betest? Du bist doch Moslem, so beten wir nicht. Er sagt, ich bin eigentlich Christ. Ja, ich bete zu Jesus. Und so kamen sie dann ins Gespräch dort im Gefängnis. Und er konnte ihnen erzählen, wie er zum Glauben gekommen ist und dass er sich hat taufen lassen und eigentlich gar nicht mehr Mohammed heißt, sondern jetzt Boutros oder Petrus, heißt ja Boutros. Dort bekommt man nämlich immer einen neuen Namen, um sich erstens von diesen muslimischen Wurzeln zu lösen und aber auch zu symbolisieren, ich bin eine völlig neue Kreatur. Hat nun einen neuen Namen bekommen und dann so ein Stoßgebet hinaus, oh Mann, Herr, ich könnte jetzt wirklich eine Bibel gebrauchen, damit ich diesem Mann hier das Evangelium erzählen kann und zeigen kann. Und in dem Moment tritt so ein orthodoxer Christ hervor aus dem Hintergrund und sagt, hier, eine Bibel. Konnte dem Scheich dann das Evangelium erzählen und sie wurden dann freigelassen. Und irgendwann kam dann so ein Mann auf ihn zugerannt auf der Straße und sagt, hey, Boutros, kennst du mich noch? Und er kannte ihn natürlich nicht. Er sagt, ja, ich habe mir meinen Bart abrasiert. Und so eine ganze Gefolgschaft von Leuten. Und ich sagte, ich habe früher die Leute hier alle im Islam unterrichtet. Und ich möchte, dass du sie jetzt unterrichtest. Und ihnen das erzählst, was du mir erzählt hast. Und so passieren großartige Dinge in diesem Land. Und trotzdem ist die Situation natürlich sehr schwierig. Gerade vor ein paar Wochen haben wir einen Gebets- und Fastentag gehabt für Aleppo in Syrien. Die Christen haben gesagt, die letzten 4 Jahre haben wir jetzt so viel einstecken müssen, aber die Russen werfen jetzt Bomben ab, alle werfen Bomben ab, die Krankenhäuser werden gebombt, Mütter laufen mit toten Kindern in den Armen durch die Straßen. Wir können nicht mehr. Wir schaffen es nicht. Und deswegen haben sie aufgerufen für einen weltweiten Gebets- und Fastentag. Das war am 8. Mai. Und interessanterweise eine Woche später Waffenstillstand. Aber trotz alledem ist dieses Bild für mich so eine Art Symbol für das ganze Leid dieses Landes. Wir haben Mitarbeiter dort in Syrien gehabt, haben an der libanesischen Grenze so ein Flüchtlingslager besucht und waren in so ein Flüchtlingshaus, so eine Familie besucht. Und während sie dort im Gespräch waren, kam dieser Junge hier, circa 5 Jahre, mit seinem Vater hinein, haben sich an den Ofen gestellt und haben sich gewärmt. Draußen hat es ungefähr 5 Grad gehabt. Der Junge war barfuß. Stellten sich dahin, haben jeglichen Blickkontakt vermieden. Und nach einer Weile sind sie hin, haben halt gefragt, wer sie sind und wo sie herkommen. Und der Vater erklärte dann, ja, wir haben in einem Vorort von Damaskus gewohnt, Granate reingeschossen, das Haus ist zerstört, er hat seine Frau verloren. Dieser 5-jährige Junge, seine Mutter. Und dann sind sie geflohen. Den ganzen Weg von Damaskus runter nach einer libanesischen Grenze, barfuß. Und dann sagte der Vater, das ist alles, was ich noch habe. Hält seinen Pass hoch, meinen Pass und meinen Sohn. Und dann sagte er, mein Sohn braucht Schuhe. Und völlig traumatisiert wendet er sich ab und sagt nur, mein Sohn braucht Schuhe. Mein Sohn braucht Schuhe. Und dann ist es gut zu wissen, dass die Pastoren und die Kirchen dort ausgerüstet sind mit Hilfsmitteln, um solchen Leuten helfen zu können. Haben seinen Sohn Schuhe gegeben, haben ihnen einen Platz zum Wohnen gegeben, einen Ofen gegeben, damit sie sich wärmen können, Kleider und Nahrungsmittel. Aber es ist nur eine von vielen. Nur eine von vielen. Gerade deswegen finde ich das sehr passend im Bibeltext, den ich heute nochmal anschauen möchte. 1. Thessaloniker, Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Weil, ich habe es ja vorhin gesagt oder zitiert, Gott weckt seine schlafende Gemeinde im Osten. Aber es gibt ja nicht nur im Osten eine schlafende Gemeinde. Wir haben ja vorhin das Lied von Christoph Blumhardt gesungen, das alte, das ja kaum jemand kannte. Aber es ging ja den Christoph Blumhardt ja genauso. Und zwar hier in Mödlingen, in Deutschland. Er stand, ja, da kommt ihr her. Ja, da stand er sonntagmorgens an der Kanzel und die Hälfte der Gemeinde hat geschlafen. Und das ist nicht bildlich gemeint. Sie sind während der Predigt eingeschlafen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob der Christoph Blumhardt ein langweiliger Prediger war oder nicht. Aber er beschreibt die Gemeinde selbst so, dass sie in einem komatösen Zustand war. Bis die Gottliebin von Titus von den Dämonen befreit wurde und dieser Schrei, Jesus ist Sieger. Und plötzlich brach eine Erweckung aus. Also Gott kann auch einen langweiligen Prediger benutzen. Kann man natürlich aus dieser Geschichte lernen. Aber die Gemeinde hier in Deutschland ist auch so eine schlafende Riese. Und ich sage absichtlich eine schlafende Riese, wenn wir merken würden, was wir sind, was die Gemeinde ist, der Gott Allmächtige, der Himmel und Erde ins Leben gerufen hat, der macht so, und ganze Sonnensysteme entstehen. Er haucht und Sternen entstehen. Dieser Gott ist hier zu Hause. Er ist hier. Aber wenn wir natürlich in so einem komatösen Zustand leben und das nicht realisieren und nicht das leben, was wir sind, dann gibt es Schwierigkeiten. Das ist nicht ausreichend. Sonntags einen Gottesdienst zu feiern, vielleicht einmal die Woche einen Hauskreis zu haben oder Freitag morgens oder so einen kleinen Gebetskreis, wo dann 2, 3 Leute sind. Grundlegende Veränderungen sind notwendig. Und Leute in Syrien und Irak sagen heute, ich danke Gott für den IS. Weil wenn es nicht für sie gewesen wäre, würde ich immer noch in einem so einem komatösen Zustand sein. Würde ich immer noch so mein Christsein so lapidar leben. So einfach Tag ein, Tag aus. Aber plötzlich hat sich alles reduziert auf das Wesentlichste. Nicht nur Jesus und dies und das und dieses noch und jenes noch, sondern dieses, jenes und das ist alles weg. Jetzt gibt es nur noch den einen. Obwohl der ja eigentlich alles in allem ist, so wie es in unserer Bibel ja auch steht. Aber grundlegende Veränderungen sind notwendig. Und ich möchte nur aus diesem Bibeltext 3 Hauptgedanken hervorheben oder so ein bisschen vertiefen. Kann ich jetzt nicht eine ganze Predigt hier halten, weil sonst wird der Braten im Ofen verbrennen. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Paulus, Timotheus und Silas konnten es nicht länger aushalten. Also blieb Paulus und Silas zurück. Sie sandten Timotheus zurück nach Thessaloniki. Die Geschwister sollen gestärkt werden. Sie sollen getröstet werden. Und so ist natürlich die Frage, Was konnten sie nicht aushalten? Was war das Problem? Paulus musste ja nämlich, das kann man ganz aus der Apostelgeschichte 17 und so weiter nochmal nachlesen zu Hause, wenn man nachher in den verbrannten Braten rumkratzt. Paulus musste aus Thessaloniki fliehen. Sie wurden da verfolgt. Die Gemeinde hat Verfolgung erlebt. Und so ist er und Silas geflohen. Und als sie dann geflohen sind und Timotheus zurückgelassen haben, kamen sie dann in Beröa. Silas ist dort zurückgeblieben und Paulus ging nach Athen. Da kennen wir die Geschichte mit Paulus in Athen. Er läuft da allein durch die Straßen, sieht dann die vielen Götzen und ja, geht dann da voll auf in seinem missionarischen Eifer. Und irgendwann kommt natürlich der Timotheus und Silas gemeinsam nach Athen und berichten. Und so erfahren sie, wie es den Geschwistern da in Thessaloniki geht. Das ist, was sie nicht mehr aushalten konnten. Sie konnten es nicht ertragen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir das untersuchen in dem Grundtext, heißt es, wir konnten es nicht ertragen. Es wäre wie, wenn das Dach des Hauses auf uns einstürzen würde. Und deswegen waren sie nicht dazu in der Lage, ihre Missionsreise nach Korinth einfach fortzusetzen. Das war ja das nächste Ziel. Hätten ja sagen können, wir sind doch zielorientiert. Ja, jetzt müssen wir die nächste Gemeinde besuchen und gucken, dass es läuft. Nein, da haben sie Timotheus zurückgeschickt. Timotheus ging erneut hin. Sie konnten es nicht aushalten. Und ich kann das gut nachempfinden. Vielleicht könnt ihr es auch. Uns als Familie ging es so. Unser Sohn Dani wurde, als er 6 Monate alt war, operiert. War dann im Krankenhaus. Es ging ewig, den ganzen Tag lang. Und dann lag er in diesem Aufwachraum. Und dann wollten wir natürlich hin. Wir konnten es nicht aushalten, herauszufinden, wie es unser Sohn geht. Und dann sagt die Krankenschwester, es tut mir leid, ihr dürft nicht rein. Ihr müsst warten. Ich bin ja fast verrückt geworden. Also ich bin dieser Frau nicht an die Kehle gegangen, aber ich habe halt schon relativ deutlich gemacht, dass ich mit ihrer Entscheidung nicht so ganz zufrieden bin. Sodass sie dann irgendwann sagte, okay, nur eine darf rein. Ich hatte das Glück, hinein zu dürfen, meine arme Frau. Sie blieb ja dann noch draußen. Und ich kann mir vorstellen, wie es ihr ergangen gehen musste. So, sie konnte es nicht aushalten. Jetzt sind beide fort. Ja? Bis dann ein Schichtwechsel kam und dann waren andere Schwestern so, ach, sie können reinkommen. Ja? Und dann war es gut. Ja? Sie konnten es nicht aushalten. Wir konnten es nicht aushalten. Und diese Haltung, das ist das Entscheidende. Ich frage mich ja so, habe ja auch schon mal so meine Erfahrung gemacht, wie geht es denn eigentlich in der eigenen Gemeinde oder in den Gemeinden so? Mit unseren Geschwistern hier vor Ort? Wenn es einem unserer Geschwister schlecht geht, geht es uns dann auch so, dass wir es nicht aushalten können? Nicht zu wissen, wie es meinem Bruder oder meiner Schwester geht, ist wie wenn das Dach auf mich einstürzen würde. Und ich kann mit dem, was ich tue, was ich vorhabe, was ich geplant habe, was ich organisiert habe, nicht weitermachen, bis ich in Erfahrung gebracht habe, wie es meinem Bruder und meiner Schwester geht. Aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht unbedingt die Haltung in unseren Gemeinden sind. Oft das Gegenteil. Da herrscht oft Gleichgültigkeit. Und Lieblosigkeit. Und wir trampeln übereinander, wie manche dann zu bestimmten Jahreszeiten in Mekka. Und wir sollen ja jetzt nochmal einen Schritt weitermachen, weil diese Haltung bräuchten wir ja für unsere Geschwister in den Osten und in den Ländern, wo sie verfolgt werden. Auf die Liebe kommt es an. Das ist der entscheidende Punkt hier, die Liebe. Die Liebe. Die Liebe kann nicht tatenlos zusehen. Sie muss aktiv werden. Sie muss. Timotheus, der ging zurück. Er ging zurück, obwohl die Gemeinde verfolgt wurde. Er ging zurück, obwohl sein Leben damit in Gefahr gebracht worden ist. Es hätte ihn das Leben kosten können. Er ging aber dahin. Die Liebe erträgt alles. Die Liebe wird immer tätig. Denken wir zum Beispiel an Jesus. Der Vater sandte seinen Sohn, weil er, der die Liebe selbst ist, nicht tatenlos zuschauen konnte, wie wir verloren gehen. Er konnte es nicht aushalten. Das Dach seines königlichen Palastes wäre auf ihn eingestürzt, wie auf einen Simson, wenn er einfach nichts getan hätte. Also sandte er seinen Sohn, gab ihn dahin, für dich und für mich, für die Flüchtlinge da, die Angekommenen im Schwimmbad, für jeden Einzelnen. Die Liebe wird immer aktiv. Und wenn die Liebe aktiv wird, dann auch immer zielgerichtet und immer konkret. Timotheus ging nach Thessaloniki, um seine Geschwister zu stärken und sie zu trösten. Nicht nur, um durch die Straßen zu laufen und zu gucken, was geht. Ganz gezielt und konkret. Sie sollen standhaft werden, damit die Bedrängnisse sie nicht erdrücken, sie zermalmen und erschöpfen, damit sie nicht das sagen, was viele unserer Geschwister in Afrika sagen. Schon seit 10, 20 Jahren ertragen wir Misshandlungen und Terror und Gewalt. Wir sind so müde. Wir können einfach nicht mehr. Und sie wollen eigentlich nichts anderes tun, als aufgeben. Flinte ins Korn werfen. Sie brauchen Trost. Leute, die sie in den Arm nehmen und sagen, du bist nicht vergessen worden. Du bist nicht allein. Da sind viele andere, sie tragen mit. Und darum geht es auch, sie mitzutragen. Wir haben Mitarbeiter, die jetzt vor kurzem in Irak waren, kamen an so einem kleinen Dorf an. Und schnell spricht sich sowas ja rum. Und dann wurden sie eingeladen in ein Haus, dann waren einige alte Frauen da, alle Christen. Und sie sagen, dass ihr hier seid. Wir dachten, wir wurden vergessen. Und dann sagte einer unserer Mitarbeiter mit dieser Frauengruppe, vergessen? Nein. Zu Hause in Deutschland sind Zehntausenden, Hunderttausende Geschwister, sie für euch beten. Und die Frauen brachen zusammen und konnten nicht aufhören zu weinen. Aus Freude. Das Wissen, wir sind nicht allein. Dann können wir ja Notivpakete und alles, das ist wunderbar, das ist toll. Aber das ist nicht, was nachts, wenn sie allein im Bett liegen und sich einsam fühlen und verlassen fühlen, von Gott verlassen fühlen, hilft. Es ist schön, einen vollen Magen zu haben. Aber wenn das Herz gebrochen ist, verblutet man trotzdem. Aber unsere Gebete, unsere Stärkung, dass wir hinter ihnen stehen, das sind die Pflaster, die ihren gebrochenen Herzen zusammenhält, damit sie weitermachen können. Noch ein Tag und noch ein Tag. Das ist auch der Grund, warum ihr dieses Magazin bekommen habt, als ihr reingekommen seid. Es ist ja schön, wenn wir nachher jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben, wo unsere Geschwister beten. Aber dann gehen wir nach Hause, essen unseren Braten und dann verpufft das Ganze vielleicht. Und deswegen ist es wichtig, wenn man diese Zeitschrift öffnet, seht ihr innen drin so einen Gebetskalender, den kann man raustrennen. Der passt dann wunderbar in eine Bibel rein. Und dann kann man jeden einzelnen Tag seinen Geschwister zur Seite stehen. Seine Geschwister zur Seite stehen. Und für sie beten, ganz konkret. Nicht nur Gott hilft die Verfolgten weltweit. Ich glaube, Gott sitzt dann oft auf seinem Thron so. Und weiter? Wen? Sag mir doch mal, wen? Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Ja, und dann hört unser Gebet auf. Ist ja schön, dass wir anfangen zu beten, aber wir sollen ja auch mit dem Beten fortfahren. Und hier wird es dann ganz konkret. Wir dann sehen heute zum Beispiel, den 29. ist Eritrea dran. Christen dürfen nicht mehr in größeren Gruppen zusammenkommen. Deshalb treffen sie sich jetzt im Geheimen zu zweit oder zu dritt, um zusammen zu beten und sich gegenseitig Mut zu machen. Beten wir, dass der Herr den geistlichen Leitern Weisheit schenkt und sie Wege finden, ihren Gemeinden zu ermutigen. Denn sich auf den Weg zu machen und sich mit zwei Leuten zu treffen, kann bedeuten, dass man nicht ankommt. Auf dem Weg dorthin wird man ermordet. Aber der Monat Mai ist ja schon wieder fast rum, ne? Und dann? Deswegen gibt es hier so ein Kärtchen, den füllt man aus, kann das nachher bei mir am Büchertisch einfach in ein Kästchen werfen und dann bekommt man so ein Magazin kostenlos nach Hause geschickt. Damit wir mit unseren Geschwistern in Verbindung bleiben können, damit wir im Juni und im Juli das ganze Jahr über beten, ganz konkret. Ganz konkret für eine Schwester Hayat in Erbil, für ihre Gebetsgruppe. Oder für der Mohammed oder Boutros, der Arzt. Oder Pastor Boutros und die Arbeit seiner Gemeinde. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir wirklich, wenn die Liebe kommt und wir dann da einsteigen, dann wird es sehr leicht fallen, die 100 Angekommenen am Schwimmbad auch begegnen zu wollen und zu können. Auf sie zuzugehen. Es sind so viele Muslime, die in diesem Land kommen, die sind so desillusioniert. Sie sind so enttäuscht von allem und haben Fragen. Die haben wirklich Fragen. Wer soll sie ihnen geben, wenn nicht wir? Da sagt ein Pastor in Syrien, bitte schick keine Missionaren mehr zu uns, wir können sie hier nicht gebrauchen. Die sind hier wertlos. Gott hat sie gerade alle zu euch geschickt, damit sie sich hier bekehren und dann zurückkommen. Und sie sind oft, in den meisten Fällen sind sie nicht lang hier. Also carpe diem. Nütze die Zeit, die wir jetzt noch haben, um uns vielleicht zu beteiligen an einer großen Geschichte und einer großen Erweckung vielleicht in Syrien oder in einem Irak oder in irgendeinem anderen Land. Wenn die Leute dann mit Jesus zurückgehen in ihrem Land und die Zahlen der Christen nicht weiter fallen, sondern steigen und das Licht in diesem Land heller wird und heller und heller. Vielleicht passiert das ja auch nicht, aber mindestens haben wir uns unsere Zeit und unsere Kraft dafür eingesetzt, damit es passieren könnte. Nun werden vielleicht manche sagen, Gebet, das ist... Was ist denn das? Das ist zu wenig. Und ich sage, hört euch die Worte eines Bruders an, der selbst Pastor aus dem Osten ist. Und wie wichtig es ihnen ist, dass wir beten.
We read in the Bible, Jesus saying, I will be with you.
Wir lesen das ja in der Bibel, dass Jesus uns zuspricht, ich werde mit dir sein.
But you know how this is carried out?
Aber wisst ihr, wie das in der Praxis aussieht?
It's through the body of Jesus.
Das geschieht durch den Leib Jesu.
We were showered by curses from the world.
Von der Welt werden wir eingedeckt mit Flüchen.
But you sent us showers of blessings.
Aber ihr habt uns Ströme von Segen geschickt.
In your prayer, on your knees, you can become Emmanuel for the persecuted church.
In euren Gebetszeiten, auf euren Knien, könnt ihr Emmanuel werden. Gott mit uns für die verfolgte Kirche.
Please, please, bend your knees for us.
Bitte, bitte, beugt eure Knie um unseretwillen.
Lest our backs will be bent by the weight of persecution.
Damit unser Rücken nicht allzu sehr gekrümmt wird von der Last der Verfolgung.
Is there hope for...
Genau das wollen wir jetzt auch tun. Die Knie beugen. Damit ihren Rücken nicht gebeugt und gebrochen werden. Und dazu möchte ich jetzt herzlich einladen, dass wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Und wer dann betet, bitte laut, damit es auch alle hören können und alle ihr Amen dazu sagen können. Und dann würde ich mit einem Gebet abschließen. sie reden können, mit dem sie beten können. Und Herr, dass du in unser Herzen deine Liebe entfachst, wenn wir für sie beten. Und das Gebet so eine unsichtbare, aber allmächtige Verbindung zu unseren Geschwistern wird und von ihnen dann auch etwas in unseren Herzen wieder zurückkommt und wir entzündet werden voller Liebe. Und diese Liebe dann auch hier in Kandern sichtbar wird und die Geschwister hier in Kandern in Frieden miteinander sich voll auf dich ausrichten und unsere Geschwister nicht vergessen. Ich denke an Pastor Boutros, die heute wahrscheinlich auch ihren Gottesdienst feiern und alle Hände voll zu tun haben werden, den ganzen Tag lang, von morgens bis abends. Und Hunderten, Tausenden werden da durch die Tür ein- und ausgehen, dass du dieser Mitarbeiter Kraft schenkst. Die Arbeit zu tun, die du ihnen vor den Füßen gelegt hast. Und dass wir uns mit ihnen durch Gebet verbinden und ihnen unsere Kraft durch Gebet hinschicken, damit sie weitermachen können. Herr, ich danke dir für einen Edmund, der Mut fassen konnte und dankbar ist dafür, dass du ihn herausgeholt hast und dass er dahingestellt worden ist als ein kleines Lichtlein und dass du ihn leuchten lässt und dass du dieses Lichtlein, diesen Funken nicht erlöschen lässt. Ich danke dir für alle Gebete. Ich danke dir für diese Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.